Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM
wird euch präsentiert von der Guerilla Marketing Group aus Berlin. Heute hervorragend gesättigt von unserer Gastgeberin Petra Owen begrüßen wir euch zur aktuellen Ausgabe.
Danke, Andi, hier ist Petra.
Und Anthony Owen.
Ja. Und es geht, weiß nicht, ob das ein Fehler war, jetzt gerade über das Essen zu sprechen, aber es geht ja heute um Fehler. Insofern habe ich nur den Einstieg perfekt gefunden.
Doch nicht ums Essen?
Nee, okay. Ich sag's lieber nochmal dazu. Toni, was hast du heute mitgebracht?
Na, zwei neue Fehler.
Was
also
steht im Grunde?
Also irgendwie sind wir in diesem Fehlermodus jetzt gefangen. Wir haben ja mal diese AdWords-Schleife gehabt, wo wir nie wieder rauskamen, und diesmal haben wir jetzt Fehler. Ich habe noch zwei, wo ich denke, die machen wir heute. Den Kunden als Gegner sehen ist ein weiterer Fehler, der im Vertrieb oft gemacht wird.
Im Vertrieb schon.
Aha. Super. Dachte im Marketing. Nein.
Nee. Im Vertrieb. Nein, ich meinte beim Erbringen der Leistung. Das wäre dann ja vielleicht.
Das dann gibt's dann auch manchmal. Aber der erste Punkt ist ja schon im Vorfeld. Keine Ahnung, Recht haben zu wollen. Argumentationen gewinnen wollen. Gewinne die Argumentation, verliere den Auftrag. Also das gibt's ganz häufig, dass Leute sozusagen das Gefühl haben, ich muss dem sozusagen eine überbügeln, ich muss sozusagen gewinnen. Ja? Und wenn ich das mache, was kommt bei raus?
Kein Auftrag.
Man findet mich ziemlich blöd. Also ich kenne auch so Typen.
Ja,
ich fange jetzt nicht wieder mit Servicequalität an, Petra. Keine Bange, aber ich kenne so Leute.
Du gewinnst die Argumentation möglicherweise, weil du eben aggressiv genug bist oder was auch immer, aber am Schluss keine Freunde und
am Strich kein Kunden, gar nichts.
Also bringt gar nichts, ja. Mhm. Und trotzdem ist das häufig so, dass Leute, also dieses Schwierige, du hast das in einer der letzten Sendungen mal erwähnt und Andi auch, Dienstleister im Sinne von dienen, ja, dieses auch mal sein Ego zu verstehen, wer bezahlt eigentlich die Rechnung, ja, also am Ende des Tages und so. Also dieses nicht falsch verstehen, aber trotz alledem zu akzeptieren, dass der andere ist ein potenzieller Kunde. Und dann kann ich, wenn ich mir den Luxus erlauben kann, sagen, mit dem will ich nie arbeiten, und dann arbeite ich auch nicht mit dem. Aber im Normalfall zusammen, wenn ich mit ihm arbeite, ihn professionell, respektvoll und so weiter, zu bedienen und gleichzeitig zu verstehen, dass es nicht um ich gewinne geht, sondern wenn überhaupt, dann wir gemeinsam gewinnen. Ich löse das Problem des Kunden und er hat eine Lösung und bezahlt mich dafür. Und nicht ich gewinne in Argumentationen oder an anderen Stellen. Und das gibt's ganz oft, dass dann Leute sagen, nö, dann eben nicht, wenn der jetzt den Termin schon wieder verschiebt, das geht ja gar nicht, oder so hat er sich nicht zu benehmen oder so, ja. Also ich glaube, dass da jeder von uns Beispiele kennt, wo man als Kunde dann auch denkt, naja, ich muss ja nicht kaufen, ja, also ich stimme dann mit den Füßen ab, gehe woanders hin. Kennst du das auch, Andi?
Ja, allerdings.
Hast du mal ein Beispiel?
Aus deiner Erfahrung?
Ja, weiß ich ja schon fast wieder gar nicht, wo ich anfangen soll.
Na, das Beste.
Fang an.
Fang irgendwann.
Ach, es gibt, das war wirklich erst gestern. Wir haben doch, hast du bei uns mal gesehen, noch aus Zeit meiner Mutter, diese Wasserumkehrosmoseanlagen. Mhm. So, und die Firma ist übergegangen an einen Nachfolger, der Gründer, oder ist der Gründer, ist ja auch bei einem Ein-Mann-Betrieb irgendwie affig, ist gestorben. Hat jemand anders übernommen. Und das ist ein Mensch, der mit, ja, jetzt umgangssprachlich gesprochen, mit arrogantem auch recht wohlwollend umschrieben ist. Also es ist nicht möglich, mit ihm ein Gespräch zu führen, ohne Vorträge zu bekommen. Und zwar nicht Vorträge über mich oder über ihn, sondern es ist wirklich unglaublich. Du sagst, hey, wenn sie diese Wasserpatrone dann austauschen, ist dann alles wieder okay, ist das dann wartungsfrei. Und du kriegst, ungelogen, Viertelstunde bis 20 Minuten angefangen, das Wasser als Molekül, das Wasser seinen Ursprung im Universum, das Wasser seine mögliche Zukunft, das Wasser seine Bedeutung für dich, das Wasser seine Bedeutung für das Wasserrohr. Und der Typ hört nicht auf zu quatschen und zu quatschen und zu quatschen und erzählt dir, was für ein wahnsinnig toller Typ er ist und was er alles weiß. Es ist wie bei Windows. Nichts von dem, was er sagt, hat mit deiner Frage irgendwas zu tun. Und es ist ein, ich habe ihm das auch mal zu sagen versucht. Ich habe gesagt, ey, es ist ein derartiger Upturn. Ich will doch, hey, ich will, dass sie herkommen und wenn sie gehen, geht das Wasser wieder. Das ist, was ich bitte. Mehr, also ich habe das wirklich buchstäblich so gesagt. Ich sage, mehr möchte ich doch nicht. Ich möchte nichts über ihre letzten 15 Jahre, die sie mit Wasser in all seinen Formen, Farben, Möglichkeiten verbracht haben. Ich möchte darüber nichts mehr hören. So absurd wie das jetzt für den für euch Hörer, die ihr denkt, was erzählt der da, klingt genauso absurd ist das auch. Wo du halt denkst, hey, das gibt's doch nicht. Und ich bin sicher, ich bin wirklich sicher, nach diesem Übergang dieser Firma sind dem massenweise Kunden weggelaufen. Ich kann es nicht beweisen, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, weil es unerträglich ist. Mhm. So, und selbst, und das Schlimme ist ja, wenn du dann eine Frage stellst, weißt du dich ihm gegenüber als Nicht-Experte aus und das kann er gar nicht haben.
Wie meinst du das?
Weil er dann meint, dich zum Experten machen zu müssen, indem er einerseits erklärt, wie toll er das weiß, indem er aber nicht in der Lage ist, sich so zu artikulieren, dass du das Gefühl hast, der will dir helfen, der will dir was erklären. Sondern es kommt schon an, und ich sage das, weil es nicht nur mir passiert ist, auch anderen in der Praxis, es kommt halt auch an, du bist halt ein Idiot. Ja, weißt du, so wie damals diese Typen, wie sie können ihre Windows-Registrierungsfehler nicht umschreiben, was sind sie denn für einer, warum kaufen sie sich einen Computer? Weißt du, so die Sorte. Wo du denkst, ja, kann doch jeder. Ja, du musst doch nur das CSS umschreiben und so Gags. Mhm. War das jetzt ein zu langes Beispiel? Sollen wir nochmal neu anfangen und ein anderes nehmen?
Nein.
War sehr anschaulich.
Aber das war halt erst gestern, wo ich, nee, mhm. Und das noch zum Schluss, wo ich wirklich, dieses Anschreiben, Wartung ist wieder fällig, liegt bei mir auf dem Tisch und ich weiß nicht, was ich machen soll, ganz ehrlich. Das ist kein Gag. Ich überlege, ob ich diese 3000 Euro teure Anlage damals jetzt einfach stilllege und nichts mehr mache, weil ich mit diesem Menschen nichts zu tun haben will. Es ist wirklich kein Witz. Naja. Ja, gut, der will auch 100 Euro für diese Wartung, das wäre es mir vielleicht noch wert, aber wo ich sage, ey, dann steht der wieder bei mir in der Wohnung, dann quatscht er mich wieder 2 Stunden voll, dann hätte er mir wieder Vorträge über Dr. Piepenpupen von und zu und die Universität Oslo hat ja jetzt festgestellt, das hast du nicht gesehen. Und du willst so sagen, Entschuldigung, Sie wollen einen Filter bei mir austauschen, nehmen Sie es nicht persönlich, aber Sie sind für mich ein verdammter Handwerker, machen Sie es bitte und dann gehen Sie, ich zahle bar.
Ja, aber das kann man ja organisieren und sagen, pass auf, Sie machen das hier mit dem Filter, ich arbeite und wenn Sie fertig sind, dann klopfen Sie bitte an meine Tür und dazwischen habe ich zu telefonieren.
Es ist mir, genau das habe ich versucht, es ist mir nicht geglückt, weil er dann meint, er muss mir noch dringend Sachen erklären, damit ich das dann nicht falsch bediene.
Verstehe, nachdem die Anlage schon hast. Naja, das ist vielleicht nicht Gegnerschaft, sondern Selbstüberschätzung oder Missionarsbewusstsein kommt aber auch nicht gut an. Also der Lehrmeister als Vertriebler ist dann auch nicht so der große Bringer oft. Also wenn man dann zu viel macht. Du noch ein Beispiel, Peter? Peter kennt solche Dinge nicht mit Gegner.
So. Mir fällt keins ein.
Nee, ist ja nicht schön.
Also eins, was ich auf jeden Fall noch nennen kann, das ist dann auch viel näher an dem, was du eigentlich wissen wolltest. Vielleicht war meins jetzt ein kleines bisschen daneben, aber ich fand, es traf es auch ganz gut. Was ich öfter erlebt habe, ist halt, hatten wir in den letzten Wochen dieses Beispiel, okay, du willst Unterstützung von einem Programmierer. Ja, und dieses übliche, du sagst, hey, ich habe das selbst gebaut, ich bin kein Profi, das ist nicht so gut, dafür sind sie ja da, dass wir das zusammen richtig klasse hinbauen. Und wenn du dann, und das meinst du ja mit winning the argument, wenn der dann so clever ist, mir zu erklären, wie scheiße ich das doch alles programmiert hätte. Und das ginge ja gar nicht. Und wenn man das als Programmierer sieht, da rollen sich ja die Zehennägel auf und auch andere männlichen Mitgliedern vorbehaltene Körperteile. Das geht ja mal gar nicht.
Ja, und das führt denke, zu das richtigem
doch,
Glück,
das oder? Ist doch das genau, was du meinst. Ja, wo ja, ich denke, ja, du.
Toll, findest du meinen Auftrag oder nicht? Statt zu sagen, super, gucken wir mal, ich mache Ihnen das hier schick. Geht es darum, ich erkläre Ihnen jetzt mal, dass du nichts weißt oder dass ich es eben besser weiß oder dass du es eben nicht kannst und so, ja. Und das.
Ich hatte deswegen angerufen. Also.
Ja. Ich würde als Kunde auch nicht existieren, wenn ich es ohne dich könnte. Das darf man ja auch nicht vergessen. Derjenige holt ein Jahr als Dienstleister, weil man etwas hoffentlich kann, was er eben weiß, dass er es nicht kann. Sonst bräuchte er mich ja nicht holen. Ja? Das ist ja auch noch so ein Punkt. Das ist also so eine Sache, wo man sich auch überlegen kann, wo man sich selber so verhält. Also die Frage ist, wo man selber vielleicht gar nicht merkt, wenn man nicht drüber nachdenkt, mal zu sagen, oh, wann mache ich denn das eigentlich? Wann bügel ich dem denn eigentlich was über und sage, ah, sie hätten aber mal machen müssen und so, ja, wenn es eine Kundenbeziehung ist oder das ist ja der völlig falsche Ansatz oder eben, wenn es eine Argumentation zu sagen, ich gewinne jetzt die Argumentation, wo dann das Ego ins Spiel kommt. Und das andere ist fast wie so ein Gegenstück, nur die andere Seite ist im Gespräch, wenn der Kunde was sagt oder vielleicht beobachtet man oft, wenn mehrere Leute bei einem Kunden sind, 2, 3 Mitarbeiter einer Firma oder der Inhaber noch jemand und so und der Kunde erzählt oder ein Mitarbeiter vom Kunde erzählt und der hat eigentlich in Anführungszeichen einer von denen oder mehrere von denen nichts zu tun und dann hören die nicht mehr hin. Und dann siehst du, wie die woanders sind. Also die gucken aus dem Fenster, die malen Männchen, die checken ihr iPhone, Blackberry, was auch immer. Manche klappen sogar höflich ihren Laptop auf und machen was an ihrem Laptop. Ja, also ich habe das so oft gesehen, wo ich sage, das gibt's doch gar nicht. Dieses nicht bei demjenigen sein, das ist so ein Stück von dem Fehler 2, nicht zuhören. Quasi das andere, sich eben permanent ablenken lassen von allem drumherum, weil eigentlich mir unwichtig ist, scheinbar, was der andere da erzählt. Und das führt ja zu so einer emotionalen Qualität von, das ist nicht so wichtig, was du mir erzählst, Kunde. Also für mich ist so ein bisschen dieser Teil, so wie wenn du Blümchen malst, ja, auf deinem Blog, weil eigentlich interessiert dich das gar nicht, was
oder
der andere
E-Mails
erzählt.
Checkst auf dem Smartphone.
Ja, E-Mails checkst oder weiß ich, deine
oder
Nägel
oder der Vorgänger
anguckst,
davon,
ja?
Käsekästchen.
Ja, Käsekästchen davon oder du checkst deine wie sauber deine Fingernägel sind, während jemand was erzählt. So guckst, ob deine Schuhe geputzt sind. Also da gibt's ja unendlich viele Variationen von oder guckst den Sekretärinnen, die da rumschlawenzeln in dem Laden hinterher, statt den Kunden anzugucken. Und diese... Und
weil die für Beispiele kennt.
Ja,
fantastisch.
Toll, ja, was machen wir den ganzen Tag beim Kunden? Ja. Das ist genau der Grund, warum wir da so und so auskennen. Und die dieses sich ablenken lassen ist eine ganz grobe Form von Unhöflichkeit. Es ist aber nicht das, wir haben mal in einer Folge drüber gesprochen, wenn ich mehrere Sachen aufgeschrieben habe, Notizen mache und dann bewusst etwas sage, wo ich möchte, dass der Kunde mich korrigiert. Das ist ja quasi... Das ist ja eine Art Trick, ja, eine Art Commitment abchecken, ob derjenige sagt, nee, ich brauche die Lieferung nächste Woche, nicht nächsten Monat. Ah, oh, Entschuldigung, ja, das habe ich mir möglicherweise falsch notiert. Das ist so tun, als hätte ich einen Fehler begangen. Ich weiß es eigentlich richtig. Das ist ja ein Trick. Was ich meine, sind...
Genau, ist ja was anderes als abgelenkt sein.
Das ist was anderes als eigentlich gar nicht bei der Sache sein. Vor allen Dingen dann, wenn man nicht direkt im Dialog ist. Das ist ja so nach dem Motto, ach, da merkt ja jetzt keiner, der redet ja mit meinem Kollegen, da kann ich ja irgendwas anderes machen. Ja. Und das ist ein ganz, ganz riesen Ding, weil es A, eine schlechte Angewohnheit ist und dann machst du es immer und B, verpasst du auch was und C, vor allen Dingen, es wirkt auf den Kunden natürlich... Der interessiert sich überhaupt nicht für mich.
Und es ist natürlich auch total unfair dem Team gegenüber, also dem Verkäuferteam gegenüber. Besteht ja nicht nur aus einem Menschen.
Nee, der Eindruck entsteht ja.
Der Verkäufer dann, der da aus, warum auch immer, ja 2 Leute mitnehmen musste, der ist dann ganz schön Nese.
Ja, und der kann ja auch nicht unterm Tisch permanent den treten und sagen, so, ja, vielleicht kriegt man es selber auch gar nicht mit. Aber es ist eben eine ganz grobe Form von Unhöflichkeit, wenn man das nicht macht. Und da habe ich eine schöne Geschichte von einem Vertriebstrainer aus Amerika, von ihm gehört. Der hat erzählt, als er anfing in seinem Beruf, der hatte durch Ohrenentzündung ganz starke Beeinträchtigung seines Gehörs als Kind und musste Hörgeräte tragen. Und dann ist er anfangs, gab es da wohl noch keine. Also als er anfing im Beruf, der ist jetzt fast 60, da gab es noch nicht Hörgeräte und so richtig. Also ist er zum Kunden gegangen und musste mehr oder weniger den Leuten von den Lippen ablesen, im wahrsten Sinn des Wortes. Er hat zwar ein bisschen Akustik gehabt, aber zu wenig. Und er musste dann, damit er irgendwas mitkriegt, den ganz genau angucken die ganze Zeit, damit er ein bisschen mit Ergänzen der Lippenbewegung rauskriegt, was der andere ihm sagt.
Ja, das lernt man in so einem Fall übrigens schneller, als man denkt.
Ja, und ich weiß, in deiner Familie gibt's ja auch einen Fall, wo das Gehör jetzt bei einem Verwandten nicht mehr da ist, so perfekt, wie es sein soll, und der das dadurch kann. So, und jetzt kommt das Spannende. Dann gab's irgendwann Hörgeräte, und der hat Hörgeräte bekommen und fing plötzlich an, das zu machen, was wir wahrscheinlich alle machen. Im Gespräch, weil jetzt hörte er ja, nicht mehr hinzugucken. Quasi woanders hinzugucken, während er erzählt, und sich im Büro anzusehen. Und als er das gemacht hat, sagten plötzlich ganz viele seiner bestehenden Kunden, der ist zufällig auch Toni, Toni, nimmst du mal die Hörgeräte raus? Und er sagt, was? Er sagt, seitdem du die Dinger hast, hörst du mir nicht mehr zu? Weil vorher war er sozusagen der perfekte Zuhörer, der 100% seiner Zeit mit der Aufmerksamkeit bei seinem Gegenüber war.
Ja, zumindest wirkt es körpersprachlich so.
Und das ist ja das, wo, naja, es ist ja auch wahrscheinlich so, wenn du von Lippen ablesen musst, dass du ja irgendwie dich anstrengen musst, das mitzukriegen. Und als der Hörgeräte hatte, ging das nicht mehr. Also musste er es nicht mehr. Und daraufhin hat er sich selber ablenken lassen. Ja. Und wenn man sich das überlegt, ist das schon irre. Wenn man sagt, Mensch, sei mal, versuch mal genauso zu sein, zu sagen, egal ob ich Hörgerät habe oder normal hören kann, dem so zu folgen, dass wenn ich was verpasse, was der sagt, weil ich nicht mehr ihn angucke, dass das eigentlich das bedeutet, dass der merkt, ich bin nicht mehr bei ihm. Ja.
Hast du Hörgeräte drin?
Wie bitte?
Entschuldigung.
Toll.
Na, guck, bei mir ist der umgekehrte Effekt. Ja, wenn ich Leute angucke, bringt es mir gar nichts. Deswegen gucke ich öfter in die Gegend.
Ja, und jetzt kommt das.
Das wissen die Leute ja nicht.
Ja, aber das ist genau das, das Verrückte. Selbst wenn du es ankündigst. Und selbst wenn du sagst, wissen Sie, ich sehe sie nicht. Ja. Also bin ich blind, aber ich kann sie schlecht erkennen. Wenn ich also rumgucke, ist das nicht, das liegt einfach daran, dass ich, weiß nicht, meine Optik immer wieder neu fokussieren muss. Dann glauben die Leute, aha, ja, aber wenn du es machst, führt das dazu, dass die Leute sagen, der Kapinski, der scheint sich nicht zu interessieren für das, was ich mache. Verrückt, wa? Mhm. Also wir interpretieren da schon eine Menge und letztendlich ist ja so ein Umkehrschluss. Wenn es mir gelingt, so zuzuhören, weil ich mir das vielleicht angewöhne und sage, bevor ich ins Gespräch gehe, mal angenommen, ich hätte schlechtes Gehör, da müsste ich genau hingucken. Mal angenommen, ich sage, egal wer da vorbeiläuft, ich konzentriere mich auf die Person. Ich zeige dem sozusagen, wie ernst er mir ist, positiv gemeint. Dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der sagt, das ist jemand, der nimmt mich wichtig. Und ich glaube, das ist der Grund, warum das so erfolgreich ist. Also wenn man jemand sehr wichtig nimmt, so eine Art Fokus oder Laserfokussierung auf dieses Gegenüber und den wirklich verstehen zu wollen und bei dem zu sein und nicht Blümchen zu malen oder während man denkt, man kann was anderes machen, in die Gegend gucken.
Wir hatten ja auch Empathie und ich meine, es hat ja auch ganz stark mit Wahrnehmung zu tun und das kann man ja auch trainieren, durchaus. In zum Beispiel NLP-Trainings oder Kommunikationstrainings oder ähnlichem. Und nur nochmal zur Verdeutlichung, falls man kennt sie zwar, aber vielleicht sind sie nicht jedem so präsent, 45% in der Kommunikation ist Körpersprache und 38% Stimmfall, also Stimme, Tonfall.
Ja, und wenn man sich jetzt überlegt, der entscheidende Punkt an diesem sich auf denjenigen komplett einlassen und 100% zuzuhören, ist wahrscheinlich das größte Überzeugungsinstrument, was du hast neben deinem Produkt. Weil das Produkt kriegt er ja meistens erst später. Das heißt, dieses Versprechen, ich werde dich beliefern, ist ja am Ende bloß bla bla. Wenn ob das machst oder nicht, weiß er ja noch nicht. Aber dieses 100% bei dem sein ist das größte Vorschusslorbeer oder Geschenk, was die ihm geben
kannst. Oder auch ein Vertrauensbeweis auf eine gewisse Art.
Eigentlich ist es eher so eine Art Lobhudelei.
Ja, weil du sitzt drauf da. An, wie das machst,
nein,
oder?
Nein, aber wenn du jetzt bei dem konzentriert bist, bei demjenigen im Gespräch, dann gibst du ihm das Gefühl, er ist der wichtigste Mensch, weil das so selten ist. Mhm. Ich bin da relativ sensibel. Wenn mir Leute die Hand geben, interessiert mich, ob die mich wirklich angucken. Mhm. Und ich habe Leute, die ich regelmäßig sehe bei so Geschäftstreffen, und da gibt's welche, die Unart besitzen, beim Händeschütteln wegzugucken. Was spannend. Wie eine Art grobe, also ganz leicht angucken und dann wieder weg. Aber nicht, weil sie schüchtern sind, sondern weil die sich sozusagen von dem ganzen Drum und Dran
nicht wirklich für dich interessieren.
Ablenken und sich für mich nicht interessieren.
Scheinbar.
Ich sag mal.
Interpretiert man so. Ja.
Für mich ist es so. Mich interessiert nicht, interpretiert oder nicht, ist es so. Und glaube, das ist der entscheidende Punkt zu sagen, schaffe ich es, mich so auf den anderen zu konzentrieren, dass der den Eindruck bekommt, er ist der wichtigste Mensch, was er übrigens auch ist, weil er zahlt mein Gehalt. By the way. Ist das nicht ein schönes Ende? Andi.
Herrlich.
Doch, perfekt. Punktlandung.
Punktlandung. Andi war schon ja nicht mehr da.
Andi. Ich war abgelenkt. Nein, ja, war ich nicht. Nein. Ja, nee, also schönes Schlusswort. Macht Mut, wir bleiben dran.
Genau.
Haben wir denn jetzt wenigstens alle Fehler im Vertrieb dann auch durch?
Nee, da kommen noch welche. Ging reichlich. Noch man kann viel falsch machen. Und ich will auch nicht behaupten, dass jeder alles immer richtig macht. Aber man gerade durchs Nachdenken drüber lernt man dann eine ganze Menge. Also wir haben noch eine Menge, aber wir mischen es ab und zu mit ein paar anderen Themen.
Na gut, das halbe Vertriebsjahr ist ja immerhin vorbei.
Ach ja, Andi hofft, dass endlich rum ist, damit wir wieder andere Themen machen.
Nein, ich freue mich, dass die Hörer jetzt alle halb geniale Vertriebler sind. Muss ja. Geht ja nicht anders.
Halb genial, super. Kann ich auch noch nicht.
Also, dann sagen wir Tschüss für diese Woche. Und danke fürs Essen auch, ausnahmsweise.
Für euch leider nicht, sorry.
Ja, nee, kein Ding.
Den Duft schicken wir durch.
Und macht's schön, bis nächste Woche.
Tschüss.
Ja, tschüss. Und nicht vergessen,
es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.